Im Studio bei mir ist heute Peter Nowak über Telefon zugeschaltet und es geht ein bisschen um rechte Umtriebe in Osthessen und im Speziellen um Fulda. Und da habt ihr eine Broschüre herausgebracht, rechte Aktionen um Fulda. Was denkst du denn, welche Vorkommnisse und Gruppen gab es so bis in die 2000er Jahre, auf die man so schauen könnte?
Ja, ich komme ja selber aus Fulda, ich wohne schon länger nicht mehr dort. Und die Broschüre ist ja so entstanden, dass ich immer wieder gesehen hatte, also ich bin ja freier Journalist und wenn was in Fulda und Umgebung war, bin ich da auch hingefahren, habe darüber geschrieben und der mittelbare Anlass war dann, dass 2018 ein afghanischer Geflüchteter, Matulia, von der Polizei erschossen wurde und es damals dann eben Proteste gab, aber das ist in den großen Medien kaum erschienen, weil das halt bis in Fulda ist, so ein bisschen abseits. Und es aber der Polizist damals freigesprochen wurde, also eigentlich gar nicht angeklagt wurde, während die Leute, die protestierten, afghanische Geflüchtete oder Antirassistinnen, die wurden dann eben über Jahre auch belangt, verfolgt, angeklagt, verurteilt. Und da hatte ich dann wieder praktisch Leute kennengelernt, die eine Antifa-Gruppe waren und mich mit denen unterhalten und die wussten überhaupt nicht mehr, was da so in den 80er, 90er Jahren in Osthessen war, dass das damals praktisch ein wichtiger Punkt auch für rechte Gruppen war. Und so ist eigentlich die Broschüre entstanden, also dass man gesagt hat, das ist fast völlig vergessen, dass es da zum Beispiel bis in die 90er Jahre eine Wehrsportgruppe Fulda gab, also so nannte die es damals auch, die eben vernetzt war damals mit den damaligen, also führenden Leuten der Neonazi-Szene, also sprich damals Leute wie Kühnen, Holger Marx, die heute kaum noch jemand was sagen, Kühnen vielleicht noch eher, und in Fulda war das eben Thomas Brehl. Und das waren eben wirklich so Neonazis, die noch, also damals gab es ja die NPD und das war aber sozusagen, denen war die NPD noch zu bürgerlich und die haben wirklich versucht, so eine Art SA-Nachfolge damals aufzubauen. Und der Thomas Brehler halt aus Fulda und überhaupt Osthessen, der kam, hatte also auch einen Nazi-Hintergrund, also sein Onkel war hoher NS-Funktionär und er selber hat dann praktisch das kopiert und er hatte dann auch kurz vor seinem Tod, der ist ja 2007 oder 2008 ist der gestorben, hatte der auch noch so eine Art Biografie, wo er auch nochmal dieser ganze Hintergrund dieser Gruppe da was auch selber beschrieben hat. Und das war zu der Zeit, waren halt die Treffen auch von so führenden Nazikadern. Also das war da zwischen Kassel, wo Kühnen war, und Hanau. Da gab es dann die Wehrsportgruppe Hanau und eben Fulda. Das waren eben so diese drei Orte. Und das war damals, kann man so fast sagen, so ein Hotspot der Neonazi-Szene. Und das war halt Fulda, aber auch Osthessen, das heißt in der Rhön dann teilweise. Und da gab es dann auch regelmäßig damals zu Silvester die Treffen der Wikingjugend. In Hilders war das war ja damals die Grenze zur DDR. Und die Wikingjugend war halt auch eine Organisation, die halt ganz offen auch den NS propagierte, die wurde dann ja später verboten und da kamen dann halt immer so um Silvester rum, war da praktisch dann immer so in die ganzen Kader, das war ja so eine Kaderorganisation der Wikingjugend, waren da auch in Osthessen, also das war in Hilders, das war ja nochmal von Fulda nochmal 30 Kilometer dann raus, direkt im Niemandsland damals praktisch und das war aber jahrelang hat das auch niemanden interessiert und erst so ab so 78, 79 dann begann es, dass es auch da in Fulda und Osthessen so Gruppen gab, die sich da eben dann dagegen engagierten und das war natürlich dann unter besonders erschwerten Bedingungen noch zu Silvester dann eben da noch nach Hilders rauszufahren. Das waren natürlich nur ganz kleine Gruppen und das hat sich dann aber jedes Jahr vergrößert und dann so ab Anfang der 80er war das dann auch ein größeres Thema, dann auch zum Beispiel damals in den Zeitungen wie Frankfurter Rundschau und so. Aber wie gesagt, das war dann wirklich so eine sehr lange, lange Zeit, wo da gar nichts lief. Also wo das auch in dem Ort und da in dieser Jugendherberge oder so, wo die das da getroffen haben, Für die war das völlig normal, das waren zahlende Gäste, die wurden gerne gesehen und da war das erstmal ganz schwierig, überhaupt da irgendwas gegen zu machen da. Also das war da nicht so, dass das irgendwie auf offene Ohren stieß und so. Im Gegenteil, da war eben so, da hieß es dann noch, ja, wer da dagegen ist, das sind Kommunisten und das war natürlich aber verpönt, weil die hatten ja damals in Hilders, also die haben sich immer getroffen, um an gegen die DDR-Grenze und für die Wiedervereinigung, wobei die eben in Deutschland noch mindestens in den Grenzen von 39, also auch noch mit viel Ostgebiete noch da propagierten. Ja. Und die hatten auch Unterstützung damals auch von älteren Leuten, auch die auch in Fulda wohnten, aus vertriebenen Verbände, also so auch aus Teilen des Bürgertums. Da gab es eben kein Tabu, also das heißt, da gab es nicht diese berühmte Brandmauer nach rechts, also da gab es Leute, die waren für das offizielle CDU-Mitglied, die waren damals auch in den vertriebenen Verbänden, wo dann regelmäßig CDU-Politiker auch geredet haben bei ihren Jahrestreffen. Ihre Kinder waren dann in der Wikingerjugend und die selber sind dann teilweise dann auch dahin gefahren. Ja. Und das war eigentlich überhaupt für die gar kein Problem und das dauerte dann auch eine ganze Weile, bis das dann überhaupt möglich war, das dann zu problematisieren. Und gerade in Osthessen, also in Fulda muss man sagen, war schon jeher eine sehr, sehr konservative Gegend. Damals war halt, über Jahrzehnte war halt Alfred Regger damals Oberbürgermeister, das war ein CDU-Rechtsaußen, der auch Oberbürgermeister und Bundestagsabgeordneter und galt eben damals als einer der Protagonisten der sogenannten Stahlhelm-Fraktion in der CDU. Das war so der Rechtsaußenflügel, die auch ganz offen sagten, dass sie stolz waren auf die Wehrmacht. Und der Träger speziell hat dann immer seinen Bruder zitiert, der noch bis kurz vor Ende des, also erst noch Ende April 45 dann irgendwie gestorben ist als Soldat. Und er hat ihn immer so als fast praktisch als Helden propagiert. Ja. Und das war aber auch so der, da war er völlig so im Konsens, auch mit der Mehrheit der Fuldaer Bevölkerung. Der hatte da Mehrheiten von über 60%. Und das wäre halt so der Teil der CDU, die halt heute eigentlich die Politik machten, die heute die AfD machte. Ja. Und das hat sich auch dann daran gezeigt, dass dann der Nachfolger, der von Dräger noch aufgebaut wurde, Martin Hohmann, zu dem gab es dann 2003 den Skandal, dass der dann eine Rede gehalten hat in Neuhof bei Fulda, wo der Bürgermeister war, die dann als Antisemitismus empfunden wurde, da hat er eben so über Juden und Bolschewismus und dass die angeblich für den Bolschewismus verantwortlich sind und so weiter geredet und dass die eben dann genauso verantwortlich oder nicht verantwortlich sind wie die Deutschen und dieser Martin Hohmann, das ging dann über Monate, dieser Skandal, dann wurde er ausgeschlossen aus der CDU und ein ganzer Teil eben der Fuldaer CDU hat zu ihm gehalten und dann war eine ganze Zeit parteilos, also dann gab es ja verschiedene Rechtsaußenbemühungen in dieser Zeit, auch schon gerade im Fuldaer Raum gab es da auch verschiedene Burgen, Schlösser und Gebäude, wo so in den 90ern es immer wieder Rechtsaußengruppierungen auch so aus dem bürgerlichen Raum getroffen hatten, die meistens relativ kurzlebig waren, zum Beispiel Bund freier Bürger und so weiter hießen die, wo dann auch Hohmann reinschnupperte und dann aber, die waren dann alle erst kurzlebig und dann kam eben ab 2013 die AfD und da ist Hohmann dann auch dann dort eingetreten und war dann über zwei oder drei Legislaturperioden, war der dann Abgeordneter der AfD, praktisch im Bundestag und eben hat er seinen Teil seiner Wähler und Wählerinnen war eben aus dieser Träger-CDU und wie gesagt, auch eine recht bekannte Protagonistin ist die Erika Steinbach, die kam allerdings aus Frankfurt, aber die hat immer gesagt, sie ist wegen Alfred Träger in die CDU eingetreten und die ist ja auch heute Vorsitzende dieser AfD-nahen Stiftung und ist auch Mitglied jetzt mittlerweile der AfD und das zeigt auch die politische Gemengelage in Fulda, dass da halt auch bis weit ins Bürgertum, ins praktisch so eine Außenstimmung ist und Restaußenstimmung war. Und es gab halt schon vor Ort, also so im Umfeld, auch Bad Hersfeld und so weiter, auch Leute, die da schon vor Jahren drüber geschrieben hatten. Es gab da auch ein Buch von Timo Schad und Katharina Seewald, damals aus der Ecke, dieses relativ früh und lange schon mit der rechten Szene in Osthessen befasst hatten. Und das Buch hieß damals auch Deutschland, Rest der Mitte. Und die hatten halt schon so vor ungefähr 20, 25 Jahren eben so diese unterschiedlichen Gruppen untersucht. Also einmal diese offene Neonazi-Szene, also was es am Anfang sagte, Wikingjugend, Wehrsportgruppe, aber auch sozusagen dieses rechte Bürgertum. Gerade was es da also rechts um die, so in der Grauzone hieß das damals, zwischen CDU und weiter rechts Außengruppen eben tummelte. Und so gesagt, das Buch ist eigentlich damals so zumindest so im Osthessen recht bekannt gewesen. Und danach gab es aber nicht mehr so viel eigentlich an Sachen. Und das ist mir dann halt auch aufgefallen, wenn ich dann mal so später drüber berichtete, wenn was war, dass da eigentlich das selten in größeren Medien war. Und das war halt dann auch mit Grund der Broschüre, dass man gesagt hat, okay, wenn das so wenig bekannt ist, dann muss man dann halt praktisch selber da auch ein bisschen zu beitragen. Und es gab ja ein Ereignis, ich glaube 2004 war das, wo eben die, ne 94 war das genau, wo eben auch bundesweit auf einmal der Fokus auf Fulda gerichtet war. Damals gab es noch immer so um den 17. August so ein Europa, ja kann man schon sagen, europaweites Neonazi-Aufmärsche, immer zum Todestag von diesem Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess. Der ist ja, der war in Wunsiedel beerdigt und das war damals so in den 90er Jahren, war das wirklich so ein Höhepunkt, auch wie gesagt, ja, so eine europäische Neonazi-Szene. Da kamen damals sogar Alt- und Neonazis aus Osteuropa, aber auch aus Skandinavien zum Beispiel, kamen da eigentlich nach Wunsiedel und das ist ja in Oberbayern und mit der Zeit hat sich eine Gegenbewegung, also eine antifaschistische bundesweite Gegenbewegung entwickelt auch und das hat dann auch Jahre gedauert, dann wurde das in Wunsiedel verboten und dann haben die halt Ausweichorte gesucht und dann war eben plötzlich auf einmal Fulda im Mittelpunkt, dann war das aber ein großes Thema, um 20 Uhr damals in der Tagesschau war auf einmal eine Nachricht, Fulda Dom und davor sah man eben in Neonazis mit gestreckten Armen. Genau, das war am 14. August 1993 war das. Und da wurde dann bekannt, dass eben dieser in Wunsiedel verbotene europäische Neonazi-Aufmarsch auf dem Fuldaer Dom eben verlegt wurde. Und da haben natürlich viele erstmal registriert, ja, warum in Fulda und so weiter. Das wurde dann aber gar nicht weiter problematisiert. Da wurde dann irgendwie gesagt, ja, die suchten einen Ausweichorten, das war auch mit der Polizei abgesprochen. Und dann sind die eben da in Fulda gekommen. Und nur für Insider war halt klar, das war ja natürlich kein Zufall. Das war auch abgesprochen vorher. Und da haben halt diese alten Strukturen, diese alten Nazi-Strukturen, die es da halt noch aus Zeiten der Wehrsportgruppe gab, wo ja schon, wie ich schon sagte, so eine Nazi-Struktur da war, die haben da halt gewirkt. Das war damals natürlich 93. Da war ja, genau, da war die Wehrsportgruppe dann auch schon verboten, aber die Leute waren natürlich noch da und vor allen Dingen auch die internationalen Kontakte.
Das war jetzt so 70er und 90er und da sind irgendwie spezifisch auch noch, also war diese Wehrsportgruppe. Und wie ist es denn jetzt, wenn man so auf so rechte Gruppen schaut, das ist ja vielleicht auch ein bisschen zersplittert gerade. Also die NPD ist jetzt quasi die Heimat und wir haben den dritten Weg, der auch versucht hatte, in Fulda Fuß zu fassen. Und in der Broschüre habt ihr auch ein bisschen was zur identitären Bewegung geschrieben. Ja. Wie sieht es denn heutzutage gerade in Fulda aus mit so rechten Kadern?
Der dritte Weg war natürlich auch kein Zufall. Die haben da 10 Jahre versucht, auch wirklich so in den Spuren dieser Wikingjugend auch in Hessen, da auch wieder Fuß zu fassen, haben da auch Märsche gemacht. Und dann war eben vor einigen Jahren dann auch in Fulda selber hatten die dann versucht. Und da gab es damals aber einen ziemlich großen Widerstand auch, was in den 80er Jahren also undenkbar war, wo es sogar dann Teile der CDU beteiligt hatten, dann auch bei diesem Protest. Es war natürlich auch mehr so eine Art Schau, aber der ehemalige Oberbürgermeister Hamberger, das war der Dräger-Nachfolger, der 10. Oberbürgermeister, der hat da eine Rede gehalten, die eben wirklich so von der Diktion antifaschistisch war, was in den 80er, 90er Jahren also keinesfalls auch denkbar gewesen wäre. Und das denke ich auch noch heute so, dass die natürlich bei der Mehrheit der CDU-Basis eben da kaum auf Widerhalt stößt. Das war dann natürlich eher für die Leute, die da eben dabei auch gerade aus eine überregionale Gegenmobilisierung. Und also der dritte Weg ist noch immer ein Problem, vor allen Dingen, weil die halt ganz bewusst da auch versuchen, nicht nur in Fulda, sondern eher in der dünn besiedelten osthessischen Umgebung Anklang zu finden und sich da auch ganz bewusst so in diese Tradition der Wikingjugend zu stellen. Also das heißt, das ist jetzt nicht Zufall, sondern dass die wissen, dass es da auch in 80er, 90er Jahren, also 70er, 80er eigentlich schon, Ende der 70er fing das ja an mit der Wehrsportgruppe Fulda, dass es da eben schon diese Nazi-Strukturen gab und wird es noch mehr Recherche bedürfen, um da auch zu sehen, ob das noch personelle Überschneidungen gibt. Das heißt, dass da vielleicht also noch von den Leuten, die damals aktiv waren und ihren Kindern, dass da auch wieder eben diese Strukturen bestehen. Also da müsste man natürlich, also gerade zum dritten Weg, der ist ja ziemlich abgeschottet und der sieht es ja auch, also wirklich anders als die AfD, wirklich so als ganz offen, als Teil der Nazi-Strukturen und sieht es da auch ganz auch Organisatoren in den Sachen und da wäre das schon total interessant, wenn man da noch personell auch mehr herausfinden würde, was natürlich recht schwierig ist, da reinzukommen. Es gab halt einen Hinweis, wo vor einigen Jahren auch ein ziemlich bekannter Rechter aus Fulda gestorben, Melin hieß der, und das wurde dann kurzzeitig sogar im Spiegel bekannt, weil der war eben Millionenerbe und der hat sein Millionenerbe damals der NPD vererbt, also der war dann der größte sozusagen Erbe für die NPD in diesem Jahr damals und der war durchaus bekannt so als Exportkaufmann, also war auch im, also wirklich in dem Fuldaer Bürgertum verankert und bekannt. Und es war aber auch kein Geheimnis, dass er eben rechts außen stand. Und es war halt nicht allen so bekannt, dass er dann so entweder im Krieg zusammen war. Aber das wurde dann erst noch von dem Tod bekannt, weil ja dann so Millionenerbe bekannt auch gegeben werden muss nach dem Parteiengesetz und da war er eben sozusagen der Spitzenreiter und dann waren auch manche erstaunt, aber auch der war halt schon so 70er, 80er Jahre bekannt und der war auch so durchaus in CDU-nahen Kreisen und eben auch in so dieser Grauzone nach rechts aus und das hat es auch ja beschrieben, das konnte man auch so im Alltag in Fulda halt sehen, diese Grauzone, also so Anfang der 80er Jahre, da war ja Ende der 70er Jahre, da war ja, ich glaube 79, 80, da war ja Franz Josef Strauß damals, bayerischer CSU-Vorsitzender, später auch Ministerpräsident, der war ja so die Galionsfigur für ganz viele Rechte in und außerhalb der CDU und der war ja kurz dann Kanzlerkandidat, ich glaube 1980, genau, und kam auch nach Fulda und da gab es damals auch in Fulda langsam so erste Proteste, auch so, also wirklich so Minderheit, kleine Minderheit, so ausgehend vor allen Dingen von der Fachhochschule, wo auch Sozialwesen und so gab und damals so kleinere Wohngemeinschaften und kleineren Gruppen, die es da gab und da waren dann so Aktivbürger, eben die dann eben mit Ordnerbünde, also von der CDU da waren und dann eben auch mit Knüppeln und dann eben gegen die, die gepfiffen haben, dann vorgingen und dann auch gerufen haben, ja, aber Hitler hätte es das nicht gegeben und so in der Art, rotes Gesocks und so weiter. Und da waren halt auch Leute bei, das waren so Rentner und so, die damals auch so, sonst immer auch am Universitätsplatz, das ist so der größere Platz, so direkt so 5 Minuten fußläufig vom Bahnhof, also in der Fuldaer Innenstadt, damals die Deutsche Nationalzeitung verkauft hatten und die, das war so eine eben ganz offenes, damals Alt- und Neonazi-Blatt, das aber auch von vertriebenen Verbänden und so gelesen wurde und damals eben von der damaligen Chef der Deutschen Volksunion, DVU hieß die damals, herausgegeben wurde, die dann später mit der NPD fusionierte auch, ja, also die es heute aber nicht mehr gibt, aber die damals eine gewisse Rolle spielte, gerade so auch in vertriebenen Kreisen und Zeitung war eben im Grunde so eine, also so ein Sammelbecken von Leuten, die eben das NS-System irgendwie relativierten oder beschönigten und striefte vor Antisemitismus und so weiter. Das wurde da verdammt. Dieselben Leute hatten dann eben, als der Franz Josef Strauß dann irgendwie nach Fulda gekommen war, eben CDU-Ordner binden und sind dann gegen Kritikerinnen und Kritiker von dieser Wahlveranstaltung vorgegangen. Also wie gesagt, das zeigt ja halt auch im Alltag, wie eng da eben so eine Grauzone damals hieß das damals zwischen eben Rechter, CDU, vertriebenen Verbänden und auch offenen Alt- und Neonazis gab. Ja, also das war damals so durchaus ein Konsens auch in der Stadt und das ist eben wirklich die Gegner, die Kritiker, es schwer hatten, die waren da eine kleine Minderheit und das hat sich natürlich bei der Veranstaltung von Strauß sehr gezeigt. Der hatte eben da seine ganze CDU-Basis, die war da eben und dann hinter ihm und eben dann eben war eben vielleicht von, sagen wir es, 5000 Leute oder so auf dem Platz vielleicht 40, 50 oder sagen wir, das ist 100 Leute gewesen sein, die dann eben Kritik äußerten und die dann eben niedergeschrien oder sogar eben verbal, nicht nur verbal, sondern auch eben körperlich von eben den Ordnern dann zurückgedrängt wurden und so. Das macht ja eben so ein bisschen auch deutlich, wie da die Stimmung damals, also auch in der Stadt und in der Umgebung war, ja. Und ich denke, also das hat sich heute auf jeden Fall geändert. Also wenn man da eben gerade diese Demonstration damals, jetzt vor, ich glaube, 6 Jahre oder so, ist es zum dritten Weg, also gegen den dritten Weg sieht, da wird das schon deutlich, dass es da heute eine größere, was man so Zivilgesellschaft nennt, ja, im weitesten ist. Also ich würde nicht sagen, dass es eine wirklich antifaschistische Gruppen, die sind dann auch immer viel kleiner. Und wenn es dann aber, wie gesagt, wenn man dann andererseits sieht, nach dem Tod, um dann nochmal jetzt in die Gegenwart zu kommen von dem Matulia, also den Geflüchteten aus Afghanistan, wie da eben dann mit den Kritikern umgegangen wurde, da findet es dann schon noch die Erinnerung eben auch an die 80er, ja, weil da war es halt sehr schnell so, dass die Rechten, also da war es dann die AfD, also gerade auch Martin Hohmann selber und das Umfeld eben es hinter den Polizisten gestellt hatten, der ja sowieso nicht angeklagt wurde, also der ja dann im Grunde, also man kann gar nicht von Freispruch reden, sondern die Ermittlungen wurden aufgenommen und ganz schnell eingestellt, weil es hieß, ja, das wäre notwendig, Schüsse. Und dann gab es aber von der AfD diesen, mein Freund ist Polizist, hieß das eben, die so eine Solidaritätskundgebung, wo es eben auch eben offenen, eben auch Nazis, gerade auch Leute von der identitären Szene und so weiter, eben auch trafen. Da hat, das hat Hohmann auch immer betont in Interviews, dass er da keine Berührungsängste hat. Und da am Rande gab es dann halt auch Angriffe auf Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ne? Und gleichzeitig war es eben auch so, dass dann eben auch sowohl von der Justiz als auch von Polizei und Medien eben die Kritiker, die da eben dann eben also erst zumindest ein Ermittlungsverfahren forderten und die Freistellung, dass eben der Todesschütze, der Polizist, der da geschossen hatte, dass der eben erstmal vom Dienst suspendiert wurde, da gab es richtig auch so eine Kampagne gegen. Ja. Und da ist dann, kommen wir dann auch zur Broschüre wieder, weil wie gesagt, ich selber hatte dann ja, da ist nicht mehr direkt in Fulda wohnen, das war immer noch verfolgt, aber da hatte ich dann erst eben also junge Antifaschistinnen kennengelernt, die dann eben da in Fulda aktiv waren, die dann auch unmittelbar mit nach dem Tod von den Matulia damit Demonstrationen auch anmeldeten, zusammen mit eben der afghanischen Community und die dann eben über Jahre mit Prozessen überzogen waren, weil da die Parole eben irgendwie Bullen morden, der Staat schiebt ab, eben das war die Parole, die ja oft auch auf Demonstrationen gerufen wird in anderen Städten und das hat aber sozusagen in Osthessen der Polizeichef persönlich genommen und er hat persönlich immer betont auch, dass er da Strafanzeige erstattet und weiter verfolgt hat, weil er, das hat er auch als Zeuge dann ausgesagt, eben eine Schutzfunktion für seine Polizisten hätte und dass er mit der Parole nicht nur eben die Polizei, sondern auch jeden Einzelnen beleidigt sieht und das hat eben dann eben, hat er betont, dass er dann eben über Jahre diese Anzeigen verfolgte und das war dann widersprüchlich, die wurden erst verurteilt, Einzelne. Dann gab es auch zwischendrin einen Freispruch, weil da die Anwältin aus Frankfurt war, die hat dann auch eben überzeugend dargelegt, dass diese Parole ja auch in Liedtexten von ganz bekannten Bands zu finden wäre und dass die eben nicht die einen einzelnen Polizisten, sondern eben in Allgemeinheit trifft, dass es da eben eigentlich keine individuelle Beleidigung geben könnte. Das hat zumindest in der zweiten Verhandlung dann auch den Richter überzeugt und der hat dann gesagt, im Zweifel hat er dann gesagt, er hätte ihn angeklagt und hat ihn freigesprochen. Das hat dann aber wiederum den Polizeichef so erzürnt, dass er dann so über eine Sprungrevision, nennt es das juristisch, wurde das Urteil wieder aufgehoben, es wurde nochmal verhandelt und dann wurde zumindest einer, Christopher, der die Broschüre mit herausgegeben hat, wurde dann eben zu einer hohen Geldstrafe verurteilt und es wurde dann auch noch gegen andere ermittelt, die dann über die Verfahren geschrieben haben. Also dann ging es auch um Details, dass sie dann geschrieben haben, dass da eben dieser Matulia, dass der eben von 13 Schüssen getötet wurde und dann wurde eben betont, aber er wurde nur von 4 getroffen und das wäre eben eine Verächtlichmachung der Polizei, weil da suggeriert würde, die hätte eben sozusagen mit 13 Schüssen getätigt. Die haben zwar 13 Schüsse abgegeben, aber nur 4 haben getroffen. Das war dann Bell Tower News. Das war eine Zeitung einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Da wurden dann auch zwei Redakteure, also eine Redakteurin und ein Redakteur, die beide aus Frankfurt kamen, eben auch angeklagt. Es wurden dann auch Leute angeklagt, die Flugblätter verteilt hatten und dabei angeblich gesagt hatten, hier geht es um einen Mord an einem Polizisten. Also das hat dann ein Schüler, der ein Flugblatt bekommen hat, hat dann seiner Mutter gesagt, er hätte das Flugblatt bekommen und dann hätte eben ein Demonstrant gesagt, hier, liest das mal, da geht es um einen Mord. Und allein dieses Wort schon, da hat die Polizei dann einen riesigen, also praktisch Ermittlung gemacht, wer das jetzt war, hat dann die Mutter und den Schüler vorgeladen. Und dann wurde halt ein Demonstrant, also ein Sozialwissenschaftler aus der Fachhochschule Fulda, genau, kommt der eigentlich, der wurde dann auch angeklagt, also wegen dem Mord, was er aber bestritten hat, dass er das Wort Mord überhaupt gesagt hatte. Aber das zeigte halt, was da für eine Akribie und was da für eine Ermittlungstätigkeit unternommen wurde seitens der Fuldaer Polizei, um da eben die auch Kritikerinnen und Kritiker, also was auch sehr wenige waren, von den Todesschüssen auf Matulio auch eben vor Gericht zu bringen. Ja. Und da gab es halt auch sehr, sehr wenig Öffentlichkeit. Das hat mich dann auch ein bisschen erstaunt. Also die ganzen Umstände auch. Also das fing ja schon an, wenige Tage nach dem Tod von dem, der ist ja in der Nähe von der Flüchtlingsunterkunft da in Sickels bei Fulda ist der ja erschossen worden und der hatte psychische Probleme wohl auch. Und dass dann eben sein, also die Leute, also die Geflüchteten in der Unterkunft dann ziemlich früh auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hier, sie wollen Gerechtigkeit und dass das von Anfang an eben kriminalisiert wurde, auch in der Fuldaer Zeitung, die sehr konservativ ist. Und dann hat es damals eben der Leiter vom Flüchtlingsrat, also eine Selbstorganisation, die eigentlich auch eher unpolitisch ist, der hat dann eben die Demo angemeldet, weil die sind dann von der Unterkunft nach Fulda reingegangen, hatten aber auch weniger Ahnung über die juristischen Sachen, wurden dann von der Polizei gestoppt und so was. Der hat dann gesagt, er meldet das an und hat dann auch in Medien eben gesagt, hier, da muss es Aufklärung geben, es kann jetzt sein, dass ein Polizist eben da eben Schüsse abgibt und dass er dann weiter im Dienst ist. Und das wurde dann eben sofort eben skandalisiert und da wurde ja gesagt, ja, er würde als Leiter des Flüchtlingsrates die Polizei verunglimpfen und er wäre ungeeignet in seiner Funktion. Und das wurde eben von der Fuldaer Zeitung aufgegriffen und das war dann der Grund für diese AfD-Kundgebung, die er schon erwähnt hat, also unter dem Motto, mein Freund ist Polizist. Dieses auch explizit eben gegen diesen Vorsitzenden von dem Flüchtlingsrat richtete. Ja, und das sind eigentlich alles Vorkommnisse, wenn die in einer anderen Stadt vorkommen, wäre das doch auch durchaus ein bundesweites Thema, also wo das auch skandalisiert worden wäre, aber das blieb erstmal aus. Genau, da bin ich dann halt hingefahren, habe mich dann eben mit Leuten auch getroffen und hatte dann damals erst für ND und auch Taz und so mal was geschrieben, genau, und dann halt, wie ich schon meinte, dann im Folgenden halt über die Prozesse, die es dann über Jahre lief, die liefen ja noch bis Anfang diesen Jahres, ging ja das noch, also noch über 4-5 Jahre, also wie gesagt, wurden eben Leute mit Prozessen überzogen, also obwohl auf den Demonstrationen, also nicht jetzt irgendwie Gewalt oder irgendwas lief, sondern es ging nur um diese Parolen, die halt in vielen anderen Städten, was dann die Anwältin auch dann Plädoyers immer wieder auch nachgewiesen hat, also die dann immer wieder gerufen werden oder auch auf Konzerten gespielt bei Bands. Die hat dann zum Beispiel Bands wie Feine Sahne Fischfilet zitiert, wo diese Parole auch in einer Strophe drin ist. Das gibt ja auch andere Bands. Aber in Fulda wurde das halt sozusagen, war das halt ein Anlass für eine über mehrere Jahre dauernde juristische Auseinandersetzung, die eben wenig eine Rückmeldung hatte. Also das fing dann erst später an, ich denke erst ab letztes Jahr, dann griff das glaube ich auch die Frankfurter Rundschau auf und so weiter. Und das hat dann wohl auch insoweit erfolgt, dass es 2 oder 3 Verurteilungen gab, während dann die anderen Verfahren, gerade gegen die beiden Redakteure von Bell Tower News, die sind wohl eingestellt worden, weil das dann ja auch, wie gesagt, nochmal eine besondere Bekanntheit halt war, dass das ja sozusagen nochmal auch ein Eingriff in die Pressefreiheit war.
Ja.
Und das war dann schon ein bisschen, das hatten dann Verbände, aber erst im Nachhinein aufgegriffen, genau, und wie gesagt, ohne das hätte es halt die Broschüre nicht gegeben, weil dann tatsächlich so ein bisschen diese generationenübergreifend gesagt hat, ja, wenn selbst junge Antifaschistinnen und Antifaschisten gar nichts mehr wissen, also Wehrsportgruppe Fulda oder Thomas Breed oder so, das ist denen völlig unbekannt, dann hat man gesagt, okay, dann ist es ja gut, das mal sozusagen aufzuschreiben. Und so ist diese Broschüre, die ja jetzt auch im Internet auch zu lesen ist, seit kurzem ist die überhaupt zustande gekommen.
Ja, vielen Dank auch für die Einschätzung und ich finde, also wir haben jetzt nur noch 1-2 Minuten, aber ich wollte noch eine kurze Frage an dich richten und zwar, du hast ja so rausgestrichen, es ist eigentlich wichtig, dass Leute, die auch zum Beispiel die Kontinuitäten kennen und personelle Überschneidungen jetzt in der Region um Fulda, dass dann Leute, die vielleicht früher bei der Viking-Jugend waren, dann jetzt vielleicht als dritter Wegskader auftauchen oder so, dass Leute da hinschauen und das irgendwie aufgearbeitet wird. Und im Sinne von so Monitoring-Projekten, was gibt es da für Orte, an die sich Leute aus der Zivilgesellschaft wenden könnten, falls sie halt so ja rechte Umtriebe dort kennen oder so eine Kontinuität festgestellt haben?
Da muss man ja zur Medienlandschaft in Fulda selber sagen, es gibt da halt die Fuldaer Zeitung, die ist also rechtskonservativer, früher auch erzkatholisch und gibt eigentlich keine Alternative mehr. Die Fuldaer Volkszeitung, die so SPD da war, ist ja schon in den 70er Jahren abgewickelt worden, also die ist dann eingegangen. Dann gab es eine Zeit noch Osthessen News, das hat es eine Zeit so bis etabliert als ja ein bisschen links davon anfangs, das hat es aber heute auch geändert. Da ist vor Jahren ist dann sozusagen ein neuer Redakteur und die sind im Grunde heute also teilweise Rest von der CDU, also gerade wenn man so die so Berichte auch sieht über jetzt irgendwelche Antifa-Aktionen und so, da kann man sagen, ist da eben großes Schweigen oder sie werden dann diffamiert. Ja.
Okay.
Und, deswegen, es ist natürlich heute klar, im Internetzeitalter sind ja die Medien auch nicht mehr, also diese Art Medien, die haben nicht mehr so ein Monopol. Das heißt, die Leute können sich anders informieren, aber wie gesagt, das machen natürlich jetzt von so einer antifaschistischen Warte doch noch erst wenige.
Ja, vielen Dank auch für die Einschätzung und ich denke, es wird deutlich, es gäbe schon auch noch eine Lücke zu füllen für kritischere Berichterstattung. An der Stelle dann auch vielen Dank für die Broschüre, die ihr rausgebracht habt.